Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Abend. Wir gehen am Ostersonntag mit Goethe ein drittes Mal auf einen Osterspaziergang und befragen heute das Verhältnis von Philosophie und Gehen, Denken und Bewegung. Und weil nun schon am zweiten Osterfest in Folge keine Matthäus-Passion oder kein Parsifal auf den Programmen stehen, weil alle Bühnen geschlossen sind, schauen wir nochmal auf die Lage der Kultur in der Pandemie. Aber zuerst geht es nach Italien, wo dieses Jahr der 700. Todestag Dante Alighieris mit vielen Veranstaltungen begangen werden sollte. Der Dichter der Göttlichen Komödie ist Nationalheiligtum und wird leider als solches auch von rechts instrumentalisiert, wie eine unschöne Episode zeigt, die wenige Tage zurückliegt. Der Journalist Arno Wiedmann schrieb einen nachdenklichen Essay zu Dante in der Frankfurter Rundschau, über den sich unter anderem der italienische Lega-Chef Matteo Salvini lautstark empörte. Auch wenn sich der Ärger wieder verflüchtigt hat, kann man natürlich fragen, welchen Stellenwert Dante eigentlich in Deutschland hat. Das will ich mit der Literaturkritikerin Maike Albart besprechen, Italienistin, Verfasserin einer Reihe von Büchern über Italien. Ja, wie sieht es denn aus in unseren Breitengraden bei aller Italienliebe? Wer hat Dante wirklich gelesen?
Sicherlich viel zu wenige. Das ist im angelsächsischen Bereich, das finde ich sehr interessant, und auch in Amerika ganz anders. Da fiel mir immer auf, dass sogar die Studenten ganz selbstverständlich Dante-Bücher im Gepäck haben. Es gibt die Rede von Beckett, der immer eine völlig zerfledderte Taschenbuchausgabe dabei hatte. Oder wenn Sie an Filme denken, auch da taucht Dante sehr oft auf in der Populärkultur. Es gibt diesen berühmten Film von Woody Allen, Harry außer sich, und da fährt der Held über verschiedene Etagen durch die Hölle und sagt dann, hier sind übrigens die Medienleute, und das ist im Moment ganz angemessen. Also Dante ist in Italien und in vielen anderen Ländern auch sehr, sehr präsent, und es ist das Buch, das am meisten übersetzt wurde nach der Bibel.
Wenn man jetzt mal so schaut, auch von Deutschland aus, gab es sowas wie Konjunkturphasen bei Dante? War es früher schon mal so, dass es da sehr viel mehr Interesse für Dante gab als heute?
Ja, unbedingt. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eine ganz große und auch berühmte Dante-Philologie. Dann gehörte Italienisch natürlich auch bei den Archäologen und Kunsthistorikern dazu. Auch um die kunsthistorischen Werke zu begreifen, musste man Dante ganz einfach kennen oder sollte man ihn heute auch noch kennen. Und ich finde immer wieder verblüffend, wenn ich Dante im Original lese, wie groß doch auch der Unterschied ist. Es gibt sehr, sehr gute deutsche Dante-Ausgaben, auch inzwischen neuerdings von Kurt Flasch vor einigen Jahren erschienen oder von Hartmut Köhler, eine Übersetzung in Prosa. Aber wenn man ins Original schaut, dann merkt man, wie ungeheuer drastisch und kräftig die Sprache ist. Dafür war Dante ja auch verpönt in Italien. Man hat ihn dann schon bezichtigt, für die Leute in der Kneipe zu schreiben. Und genau das war sein Ziel. Also er wollte wirklich die Leute auf der Straße erreichen und hat das auch getan. Dante war allgegenwärtig. Und ich finde eben, dass davon immer noch Spuren sehr spürbar sind in Italien. Wenn Sie denken zum Beispiel an die öffentlichen Dante-Veranstaltungen, die Lectura Dantes, da strömen die Leute hin. Oder Benigni, der Schauspieler, hat riesige Erfolge gefeiert mit seinen Dante-Rezitationen, auch noch mit diesem toskanischen Akzent. Also da hat sich sicherlich etwas verschoben, auch wenn Sie sich erinnern daran, dass Stefan George, der Dichter, Dante ja auch übersetzt hat. Ein Gegenbeispiel wäre allerdings Sibylle Levitscharow, die sich ja schon in ihrem ganzen Werk auch mit dieser Jenseitsreise auseinandersetzt.
Kann uns denn die Göttliche Komödie denn heute nach mehr als 700 Jahren nahe sein?
Ich finde, die Erfahrung des Alleingelassenseins und des Suchenden ist etwas, das uns noch ganz gegenwärtig ist. Also dieser umherirrende Mann zu Beginn der Göttlichen Komödie in der Hölle und dann im Fegefeuer, der ja beobachtet, wie die Sünder greinen und zagen und in Sudelseen darben müssen. Das ist alles ungeheuer anschaulich und plastisch geschildert. Sicherlich fremd ist uns die Vorstellung, dass der Mensch ein Gefallener ist, ein Büßer. Das ist etwas, was wir heute nicht mehr so nachvollziehen können. Aber gerade die große Emotionalität, die Ängste, die finde ich sind sehr gegenwärtig. Und auch die Tatsache, dass jemand nicht genau weiß, wie der direkte Weg, so beginnt ja die göttliche Komödie, zu verlaufen hat. Also da gibt es viele Aspekte. Ich finde noch sehr, sehr spannend, dass ja die Frau, also Beatrice, eine Art Korrektiv ist. Auf die läuft alles zu. Die wird Dante dann im Paradies treffen. Und Beatrice ist eigentlich diejenige, die ihm den Kopf wäscht und die ihm dann sagt, welche Sünden er begangen hat und die so etwas wie das Korrektiv ist. Also wenn Sie so wollen, könnte man es so deuten, dass der Mann aus dem Naturzustand erlöst wird von der Frau. Das wäre eine etwas gegenläufige Lesart, die ich aber sehr bezwingend finde.
Maike Albart über das Verhältnis der Deutschen zum italienischen Nationaldichter Dante Alighieri, der vor 700 Jahren in Ravenna gestorben ist. Die Italiener dürften ziemlich traurig sein über so wenig öffentliche Nähe zu ihrem Nationaldichter. Wie überall in der Welt steht die Kultur fast still. Auch bei uns musste Beethovens 250. Geburtstag mehr oder weniger ausfallen. Oder der von Hölderlin oder Hegel. Orchester können nicht spielen, Sängerinnen und Schauspieler nicht auftreten, große Ausstellungen werden auf- und teilweise ungesehen wieder abgebaut. Für die Berliner Kulturkorrespondentin Maria Ossowski ein ziemlich trauriges Jahr, wie für viele andere auch.
Zum zweiten Mal feiern wir Ostern, ohne dass wir in der Karwoche diese überzeitliche Musik in Kirche oder Konzertsaal hören durften. Die Matthäus-Passion sucht nach dem Sinn des Lebens und des Todes, ohne Antworten zu geben. Das tut große Kunst nie, deshalb hilft sie uns bei der Suche und mit dieser Suche sind wir seit über einem Jahr allein. Für uns Einzelne, die wir abends an geschlossenen Theatern und dunklen Kinos vorbeilaufen, an leeren Opern und Varietés, sind Besuche dort kein Eskapismus, keine Ablenkung vom Alltag. Sie sind auch nicht, wie es immer wieder heißt, systemrelevant. Es geschieht mit uns etwas viel Wichtigeres. Mit der Zauberflöte, auch der Hundertsten, trete ich plötzlich ein in ein Paralleluniversum und blicke von dort auf den Alltag. Sarastros Arie strahlt auch noch 230 Jahre nach Mozarts Tod. Selten habe ich die Klage der Gräfin aus dem Figaro so anrührend gehört wie jetzt zur Premiere mit Elsa Dreisig in der Staatsoper. Das Problem? Ich konnte das Glück dieses Abends nur mit meiner nicht ganz so kulturaffinen Katze teilen, die auf dem Bildschirm balancierte. Wie groß die Sehnsucht nach solchen Live-Erlebnissen ist und wie sehr sie sogar die gebotene journalistische Distanz überlagert, das zeigte kürzlich das Live-Konzert mit Publikum in der Berliner Philharmonie. In 3 Minuten waren 1000 Karten ausverkauft. Und ich war nicht die einzige Journalistin, die tief gerührt im Saal auf das Orchester wartete. Wie eine ausgehungerte Löwenherde lauere der Erwartungsdruck im Raum, schrieb der Kollege der Süddeutschen Zeitung Reinhard J. Brembeck unter der Überschrift »Das Glück sitzt im Auditorium«. Das Experiment hat gezeigt, die Sehnsucht nach Kunst und Kultur ist riesig. Nur, selbst wenn wir alle geimpft sind und das Virus uns nicht mehr bedroht, die offizielle Geringschätzung des kulturellen Lebens während der Corona-Pandemie bleibt unvergessen. Für die Künstlerinnen und Künstler ebenso wie für uns, die wir der Kultur als Lebenslustelixier bedürfen. Diese Entwürdigung darf nie wieder geschehen. Völlig unerheblich, ob sie in den USA, in Großbritannien oder anderen Industrienationen noch bitterer ist, weil dort nicht mal mehr die staatlichen Hilfen greifen. Das reiche Nachkriegsdeutschland hat sein Selbstverständnis als Kulturnation verloren. Wir müssen Mechanismen entwickeln, die eine solche Erosion unserer Kulturwelt in Zukunft verbieten. Sonst setzen wir uns auch in der nächsten Woche vor Ostern ganz allein mit Tränen nieder.
Maria Ossowski über einen leider sehr leeren Kulturkalender, der wohl auch in den nächsten Monaten nicht signifikant voller werden wird. Kultur, so war in den letzten Monaten immer wieder zu hören, gehöre zur Grundversorgung. Kultur sei Lebensmittel. Anders sieht man das auf politischer Ebene ausgerechnet in Frankreich, dem Land von Molière, Rameau, Zola, der Kunst im Louvre, man könnte noch vieles mehr aufzählen. In der Pandemie sei Kultur nicht wesentlich, hielt die französische Regierung lapidar fest. Künstlerinnen und Künstler fühlten sich missachtet und beleidigt und haben nun ein Kolloquium veranstaltet, das fragt, ist die Kultur wesentlich? Culture essentielle? Eberhard Spreng hat zugehört.
Was ist das genau, was uns fehlt, wenn die Theater geschlossen sind? Was ist die Seelennahrung, die uns vorenthalten wird? Der Autor und Neurologe Pierre Lemarquis hat verschiedene Bücher über die Verknüpfungen zwischen Gehirn und Kunst geschrieben. Unser Gehirn erfasst Informationen über alles, was uns umgibt, vergleicht sie mit unseren Erinnerungen und erlaubt uns zu handeln. Das ist seine apollinische, rationale Seite. Und das kann auch der Computer. Aber glücklicherweise gibt es eine ältere und interessantere Seite, die dionysische Dimension. Da geht es um Freude und Belohnung. Die Künste formen dieses Gehirn und bereiten ihm gleichzeitig Freude. Und damit schafft es die Voraussetzung dafür, dass wir am Leben bleiben wollen. Es gibt also eine Seite des Gehirns, die uns sagt, was wir tun müssen, um zu überleben, und eine, die uns Lust macht, überhaupt zu leben. Lemarquis schilderte, was Kultur genau mit uns anstellt. Sie aktiviert das Glückshormon Dopamin, das Antidepressivum Serotonin, körpereigenes Morphin, das uns einen freudigen Schauder bereitet und körperliche Schmerzen lindert, ja sogar das Liebeshormon Oxytocin. Kunst heilt, waren sich die Wissenschaftler einig und zitierten aus einer vor wenigen Jahren erschienenen Studie der WHO über die gesundheitlichen Wohltaten der Künste. Einen argumentativen Werkzeugkasten zusammenzustellen, um in der Debatte für die Notwendigkeit von Kultur auch in Pandemiezeiten besser gerüstet zu sein, das kündigte der Veranstalter zu Beginn eines Kolloquiums an, das sich der Bedeutung von Kultur auf individueller, gesellschaftlicher, politischer und ökonomischer Ebene widmete. Kultur kostet. Das hören die Kulturschaffenden immer wieder. Die erste Kulturministerin in der Regierung von François Hollande mochte das in der Debatte um Kulturfinanzierung nicht so stehen lassen. 3,2% des Bruttoinlandsproduktes kommen aus der Kultur. 800.000 Jobs schafft sie. Für unser Land bedeutet Kultur Reichtum und ist nicht einfach nur eine Ausgabe.
La culture est une richesse et non pas une dépense.
Auch in einem Panel über die Fragen der Stadtentwicklung wurde der Beitrag der Kultur betont. Die Kommunalpolitikerin Florence Portelli sieht sie aber insbesondere als zwingend notwendigen Teil der Bevölkerungspolitik.
Avant de valoriser les territoires, il faut valoriser les êtres humains.
Bevor wir an die Entwicklung der Städte und Gemeinden denken, sollte uns die Entwicklung der Menschen am Herzen liegen. Das ist entscheidend in einer Zeit, in der viele Kinder überhaupt keine Freundschaften mehr aufbauen können, mit anderen nicht mehr zurechtkommen, keine Empathie empfinden und den Schmerz der anderen gar nicht mehr verstehen. Und all das, weil sie sich sehr früh an Videospiele gewöhnen und an deren brutale Unmenschlichkeit. In unserer entmenschlichten Konsumgesellschaft müssen die Kinder schon in frühen Jahren eine künstlerische Erziehung bekommen, sonst sind wir alle verloren. Bildung der Herzen, Stiftung von Gemeinschaft. Das ist die tägliche Arbeit für Hortense Archambault, die in einer Pariser Banlieue, in der viele Menschen mit Migrationshintergrund leben, ein Theater leitet. Beim Schauen auf Kunst sind wir gleich. Deshalb ist sie für uns alle konstituierend, wenn wir den Traum einer egalitären Gesellschaft in uns tragen. Es braucht eine Renaissance der Kultur, forderte der wohl berühmteste europäische Kulturpolitiker der letzten Jahrzehnte, Jacques Lang.
L'État doit redevenir l'État.
Der Staat muss wieder der Staat werden und Impulse setzen und mit Elan Neues entwickeln und Kraft haben für die Umsetzung. Ich sehe doch, dass man den audiovisuellen Industrien immer mehr Herrschaft zugesteht, bis zum Monopol. Unser Kulturministerium ist ausgehöhlt, schon seit vielen Jahren. Wir müssen ihm seine Seele, Energie und Handlungsfähigkeit zurückgeben. Wir dürfen die Kultur nicht den Händlern überlassen. Lasst uns erfinderisch sein und kämpferisch. Das Pariser Symposium wies nach, dass Kultur eine große Wirtschaftsbranche, eine notwendige Hilfe für die Entwicklung von Kommunen und Regionen ist und für die Formung von Gesellschaft und Individuum unverzichtbar. In besseren Zeiten waren das alles Binsenweisheiten. Aber nach einem Jahr Berufsverbot war das Kolloquium über die Notwendigkeit von Kultur in dieser gebündelten Form eine erfrischende Gedächtnisstütze fürs Gespräch mit Corona-Politikern.
Eberhard Spreng über ein Kolloquium, das nach der Relevanz von Kultur in der Pandemie fragt. Zumindest die Natur scheint doch für viele etwas Tröstliches zu haben, wenn man sich die bevölkerten Flusspromenaden oder Wanderwege anschaut. Der Spaziergang ist eine Abwechslung von der doch irgendwann ein bisschen öden Routine der Corona-bedingten Unbeweglichkeit. Wir sprechen deswegen dieses Jahr zu Ostern über das Gehen und Spazieren als Kulturgut, angelehnt an Goethes Osterspaziergang. Der Philosoph Martin Heidegger hat das Gehen auf einem Weg bei Meßkirch als Denken in Bewegung verstanden, was er unter anderem in der kleinen Schrift Der Feldweg festgehalten hat. Ich habe den Philosophen und Heidegger-Experten Peter Trafny vor der Sendung gefragt, wenn Heidegger vom Weg selbst Zuspruch erfahren hat, was ist das denn für ein Verhältnis von Weg und Wanderer?
Ja, also zunächst einmal ist das natürlich gut beobachtet, dass der Weg Zuspruch stiftet, also so dargestellt wird, als wäre er eine gegebene Möglichkeit, als wäre er tatsächlich eine Gabe, die uns angeboten wird, von wem auch immer, und die wir wahrnehmen können, wenn wir uns darauf einlassen, einmal so gesagt.
Es ist ein wechselseitiges Verhältnis, oder? Weil der Weg braucht ja auch quasi die Wahrnehmung.
Ja, also er braucht vielleicht sogar so etwas wie ein spezifisches Denken, also eine Antwort auf diesen Zuspruch, dass der Feldweg ein gewisses Denken herausfordert.
Denken ist Bewegung und Sie schreiben das ja auch in Ihrem Buch über Heidegger, eine dauernde Bewegung der Gedanken, ohne dass diese sich auf einen spezifischen Gegenstand fixieren. Also was passiert hier beim Denken und Gehen gleichzeitig?
Also natürlich ist es in einer Hinsicht tatsächlich ein Feldweg da in der Nähe von Meßkirch, aber das, was Heidegger durch den Feldweg hindurch hört, ist ja das, was er auf so viele Arten und Weisen als Sein bezeichnet. Insofern ist der Feldweg ein Einstieg, ein Weg, der durchs Gehen, also durchs Denken, erst entspricht auf dieses Sein. Das ist das, was man dann Bewegung nennen kann.
Aber er hat einen Anfang und ein Ende. Und das im Prinzip ist schon eigentlich auch, wenn man jetzt mal das Denken bei Heidegger versucht zu verstehen, wie er das Denken begreift und welche Dynamik das Denken hat, da finde ich, ergibt sich vielleicht nicht unbedingt ein Widerspruch, aber Anfang und Ende gibt es da eigentlich nicht, sondern das Denken ist ja wie so eine elastische Bewegung, die immer wieder ja, sozusagen in Schwung kommt, oder?
Ja, ob der Feldweg wirklich ein Anfang und ein Ende hat, ja, also jedenfalls in dem Text sieht es so aus. Aber Sie haben schon ganz recht, man kann im Denken kein Anfang und kein Ende markieren. Also wenn nicht der Tod vielleicht so etwas wäre wie das Ende des Denkens, aber das wissen wir nicht. Trotzdem würde ich sagen, dass man in gewisser Weise auch im Denken von Wegen sprechen kann. Also Heidegger macht das natürlich, er nimmt dieses Wort auch vielfach im Plural. Und wenn es dann Wege gibt, dann gibt es vielleicht doch so etwas wie spezifische Versuche, Denkbewegungen, die eben halt auch sowas wie Anfang und Ende haben.
Was ist denn das für ein Naturverständnis eigentlich? Also wenn man diesen kleinen Text liest, da liest man eben schon auch Hölderlin raus. Man liest vielleicht auch Kant raus, der auch ein, ich würde sagen, kein Wanderer, aber doch ein Spaziergänger war in sehr anderer Form als Heidegger. Und Kants Gestirnter Himmel und das moralische Gesetz klingen da auch irgendwie an. Also was ist das für ein Naturverständnis vielleicht einerseits und auch für einen Weltbezug?
Ja, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht. Nun ist das Feld ja nicht so etwas wie zum Beispiel der Wald. Ernst Jünger hat ja 2 Jahre später einen Text veröffentlicht, der Waldgang heißt. Also damals ist man offensichtlich häufig spazieren gegangen als Dichter oder Denker oder wie auch immer. Und insofern ist das Feld so etwas schon wie eine kultivierte Natur, vielleicht im Unterschied zu so etwas wie einem wild wachsenden Wald, den es allerdings natürlich auch nur noch sehr selten gibt. Heidegger will darauf hinweisen, dass Natur doch, wie soll man sagen, gefälligst in dieser kultivierten Form zu erscheinen hat. Ich glaube, es geht hier eher um die Vorzüge des, sagen wir mal, dörflichen, antistädtischen, um das sozusagen, Lebens, also ja von ihm ausgehend auch Zuspruch für diese dörfliche, kleinstädtische, zurückgezogene, nicht in der Öffentlichkeit stattfindende Existenz. Und das kann man nun gewissermaßen in diesem Text, glaube ich, ganz handgreiflich auch fassen, dass er in ihm die Vorzüge eines solchen Lebens anspricht.
Andererseits könnte man es vielleicht auch tatsächlich so interpretieren, dass der Rückzug in die Provinzialität für Heidegger vielleicht auch ein Selbstschutz war, also vor der Konfrontation mit dem Fehltritt sozusagen, mit seiner anfänglichen Sympathie für den Nationalsozialismus und seinem, das haben Sie ja in der Auswertung der schwarzen Hefte eben auch doch deutlich gezeigt, beständigen Antisemitismus.
Naja, das mit dem beständigen Antisemitismus, darüber diskutieren wir ja noch. Also das würde ich jetzt zunächst einmal auch offen lassen, wobei ich jetzt also nicht natürlich die ganzen Probleme, die in den schwarzen Heften stecken, kleinreden will. Die Skepsis gegen die Öffentlichkeit finden wir schon vor den schwarzen Heften, also auch vor seinem Engagement für den Nationalsozialismus. Insofern würde man sagen, dass der Nationalsozialismus und dieses sich Aussetzen der Öffentlichkeit, das er da ja auch tatsächlich getan hat, indem er zum Beispiel auch Radioreden gehalten hat, was man sich kaum vorstellen kann bei Heidegger, insofern würde man da sagen, ist er sich da eher untreu geworden und ist dann eben nach dem Krieg eigentlich zu dem zurückgekehrt, was er hätte besser wissen können, dass sich Philosophie oder das, was er dann später Denken nennt, doch nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, jedenfalls nicht in seinem Stil.
Ich möchte zum Schluss, Herr Trafny, noch auf etwas anderes zu sprechen kommen, weil der Osterspaziergang von Goethe der Ausgangspunkt für unsere kleine Gesprächsreihe ist über das Gehen und Spazierengehen. Das Verhältnis Heideggers zu Goethe ist ja durchaus ambivalent. Bezogen auf den Feldweg gäbe es ja eigentlich Parallelen, also die Kritik zum Beispiel an der Technik und am rasenden industriellen Fortschritt, die gibt es im Faust ja auch. Würden Sie da auch Parallelen vielleicht sehen, auch in dem Verhältnis, sich über das Gehen und Spazierengehen die Welt zu erschließen?
Ja, Sie haben ganz recht. Heidegger hat Goethe gewissermaßen ja als so einen Weimarer Klassiker betrachtet, nicht mehr viel mitzuteilen hat. Das hat sich dann tatsächlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg und auch in dieser Zeit, in der der Feldweg entstanden ist, geändert. Er hat sich Goethe sehr angenähert. Das zeigen auch die späteren schwarzen Hefte übrigens. Auch stilistisch, denn die Sprache des späten Heidegger beruhigt sich und wird in einer gewissen Hinsicht klassisch. Also insofern, ja, ich würde sagen, es gibt eine spezifische Nähe, vor allen Dingen in seiner späteren Denkzeit, ja.
Sagt der Philosoph Peter Trafny, Gründer des Heidegger-Instituts an der Universität in Wuppertal, über das Verhältnis von Gehen und Denken bei Martin Heidegger. Und zum Schluss gibt es jetzt noch ein großes Spektakel. In Kairo sind gestern Abend die Mumien von 22 Pharaoninnen und Pharaos in das neue Nationalmuseum der ägyptischen Zivilisation überführt worden, unter anderem die von Ramses II. Heute wird das Museum, das die jahrtausendealte ägyptische Kultur beleuchtet, offiziell eröffnet. Unser Korrespondent Jürgen Striak hat die prachtvolle, aber etwas zweifelhafte Zeremonie verfolgt.
Mit einer prachtvollen Zeremonie vor dem Ägyptischen Museum am Tahrirplatz in Kairo wurden 22 Könige und Königinnen verabschiedet und auf die Reise in ihr neues Domizil geschickt. Die Mumien der vor Jahrtausenden verstorbenen Herrscher werden zukünftig im neuen Nationalmuseum der ägyptischen Zivilisation gezeigt. Die Show am Tahrirplatz war eine Mischung aus Staatsakt und Hollywood-Show. Mit Darstellern in pharaonischen Kostümen, mit bombastischer Musik, dramatischen Chorgesängen und spektakulären Lichteffekten. Ob das nicht eine taktlose Störung der Totenruhe sei, fragte sich so mancher im Vorfeld. Die renommierte Ägyptologin Salima Ikram findet die Zeremonie jedoch angemessen. Solch ein Spektakel mit viel Pomp und Glanz stehe den Mumien zu. Sie seien immerhin Pharaonen, die Könige von Ägypten. Ihnen gebühre solch ein Respekt. In 22 majestätisch geschmückten Wagen wurden die Mumien dann durch Kairo gefahren. Die sogenannte Goldene Parade führte am Nil entlang zum neuen Museum, wo die Mumien von Präsident Abdel Fattah el-Sisi erwartet wurden. Auch Yusuf Khalifa, ein ehemaliger Chef der Altertümerbehörde des Landes, ist begeistert. Ägypten feiert heute ein Fest. Für mich sind das keine Mumien, sondern Könige. Das fotogene Mega-Ereignis soll vermutlich Menschen in aller Welt zu einem Ägypten-Urlaub ermuntern. Ein Fest fürs Volk wurde die Parade dann eher nicht, zumindest nicht auf ihren ersten Kilometern. Unzählige Busse hatten ausgewähltes Publikum herbeigeschafft und an der Route platziert. Die zumeist jungen Leute gehörten zur Hizb Mustaqbal al-Watan, der Partei Zukunft der Nation, oder zu einer der anderen regimetreuen Gruppierungen. Viele hatten gelbe Westen an mit einem Foto von el-Sisi auf der Brust. Fast alle trugen die gleichen kleinen Nationalfähnchen. Wer nicht zu den Jubelkommandos gehörte, wurde verjagt. Polizisten schrien die Schaulustigen an. Sie vertrieben jeden, der einfach nur so gekommen war, als sei das Volk bei der Inszenierung nur ein Störfaktor. Seltsam auch, dass hier während der Corona-Pandemie Menschenansammlungen organisiert wurden, wo man in vielen anderen Ländern Menschenaufläufe derzeit doch lieber vermeiden möchte. Zahi Hawass, der berühmteste Ägyptologe des Landes, findet Corona offenbar nicht so bedrohlich. Covid-19 ist nichts. Die Mumien werden das alles beenden. Kairo ist voller Geheimnisse und Magie. Die Mumien sorgen dafür.
Jürgen Striak über die feierliche Überführung von 22 Pharaonenmumien in das Nationalmuseum der ägyptischen Zivilisation. Russische Behörden sind in St. Petersburg gegen ein Filmfestival vorgegangen. Mehr jetzt dazu in den Kulturmeldungen mit Karin Fischer.
Ja, gleich zwei Austragungsorte mussten alle geplanten Vorführungen absagen. Das erklärten die Organisatoren von ArtDocFest auf Facebook. Polizisten waren gestern in einem der Kinos aufgetaucht und hatten den Eröffnungsabend mit Verweis auf Verstöße gegen Corona-Vorschriften beendet. Ein Mann habe bei der Polizei Beschwerde eingereicht, der allerdings für Anfeindungen gegenüber Homosexuellen und Künstlern bekannt sei. Beim ArtDocFest des international bekannten Regisseurs Vitali Mansky sollten bis 10. April in St. Petersburg und Moskau rund 100 Dokumentarfilme gezeigt werden. In Moskau liefen die ersten Vorführungen wie geplant. Festivalgründer Mansky ist für seine regierungskritische Haltung bekannt. Anfang des Jahres hatte er die Freilassung Alexei Nawalnys gefordert. Und 2018 bereits erschien seine kritische Reportage Putins Zeugen über den Kreml-Chef. An jedem ersten Samstag im Monat gewährt das Künstlerkollektiv Ruan Grupa aus Jakarta künftig Einblicke in den Entstehungsprozess und den Themenhorizont der Documenta 15. Nach dem Plattformprinzip werden Gespräche zu Themenschwerpunkten organisiert, mit auf den ersten Blick eher weltverbesserischer als künstlerischer Zielsetzung. Gestern hörte sich das erste Mal so an.
Melana Budianta presented her talk Lumbung Budaya.
Mit dem Vortrag Lubung Calling von Melanie Budianta, Raus aufs Land heißt das, wirbt Ruan Grupa für ökologische Landwirtschaft im indonesischen Inselreich, womit das Land zukunftsfähig gemacht und die Abwanderung in die Städte gestoppt werden soll. Lumbung, indonesisch für Reisscheune, meint also die Wiederentdeckung traditionellen ökologischen Landbaus in den Dorfgemeinschaften, die allerdings viele Fragen aufwirft. Die Verdienstmöglichkeiten dort sind so gering, dass die Abwanderung der Jungen in die Touristenorte jahrzehntelang einem Naturgesetz glich. Die muslimischen Dorfgemeinschaften sind teilweise von konservativen oder reaktionären Vorstellungen geprägt und auch von daher wenig attraktiv, gerade für Frauen. Und was hat der Slogan »Raus aufs Land« mit aktueller Kunst zu tun? Die scheint derzeit in der politischen Gemeinschaft ihr Heil zu suchen. Die Documenta 15 findet 2022 in Kassel statt. Das Bündnis Unteilbar ruft zu Online-Unterschriftenkampagne gegen die Botschaft der Querdenkerinnen auf. Gestern hatten tausende Menschen in Stuttgart wieder ohne Abstand und Masken gegen die Anti-Corona-Maßnahmen demonstriert. Das Bündnis Unteilbar will nun Stellung für Solidarität in der Krise beziehen und zeigen, dass die solidarische Gesellschaft in der Mehrheit ist. Weil derzeit nur Corona-Leugner und Anhängerinnen von Verschwörungserzählungen auf den Straßen sichtbar seien, werde der Anschein erweckt, als sei Querdenken die relevanteste politische Bewegung in diesem Land. Doch Egoismus und Rücksichtslosigkeit, so heißt es, zerstörten den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Man setze auf die solidarische Gesellschaft, die niemanden zurücklasse, für eine lebenswerte Zukunft für alle. Der Aufruf »Freiheit geht nur solidarisch« Hashtag unteilbar statt vereinzelt ist auf unteilbar.org zu sehen.
Die Kulturmeldung mit Karin Fischer. Papst Franziskus hat in seiner Osterbotschaft zu Frieden und internationalem Zusammenhalt aufgerufen. Mehr gleich in den Informationen am Abend. Mein Name ist Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntagabend.